Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Letzte Woche sind wir ein Stück weitergegangen in unserer Serie mit dem Titel Gott, wer und wie bist du? Und wir haben das Motto: Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Das haben wir uns als Werkzeug quasi genommen und haben hingeschaut auf Abraham, der so ganz am Anfang steht dieser biblischen Geschichte, die in diesem Buch in der Bibel nachzulesen. Man sieht, es ist ziemlich ein dickes Buch. Und ziemlich am Anfang ist eben diese Geschichte von Abraham, einem Mann, der ein Glaubensmann war und mit dem Gott in Kontakt getreten ist. Und aus diesem im Kontakt treten mit Gott merkt man ganz viel, wie ist dieser Gott drauf. Und wir wollen da unsere Reise fortsetzen, wir sind da mittendrin. Und letztes Mal haben wir eine erfreuliche Feststellung gemacht, und zwar, Gott liebt es zu segnen und zu vermehren. Ist gut, oder? Gute Nachricht, Amen. Ja, genau, und das feiern wir auch irgendwo, Gott gibt uns Dinge, wir feiern das, wir können uns freuen. Und das ist etwas, das wir festgestellt haben. Und das ist ein Teil, ein Charakterzug von Gott. Und dann haben wir aber auch was Herausforderndes entdeckt letzte Woche. Und zwar, Gott stellt sich vor in dem Namen Jahwe. Durch den Namen Jahwe. Und Jahwe hat eine Bedeutung, wie alle Namen eigentlich in der Bibel. Und zwar bedeutet es, ich bin der, ich habe es nochmal aufgeschrieben, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Und so war dann unser Predigt to go letzte Woche: Gib Jahwe eine Chance, denn Gott kennenlernen geschieht unterwegs. Das heißt, er will segnen, er will mit uns sein, aber es braucht auch unser Okay sozusagen, unser Einverständnis, unser Vertrauen, dass wir sagen, ja Gott, ich möchte mit dir gehen. Und wenn ich dann mit dir unterwegs bin, dann wirst du dich mir weiter und weiter zeigen. Ich werde dich erleben. Und das ist irgendwie logisch, dieser Ansatz, weil wenn du jetzt jemanden kennenlernen, wenn ich den Thomas kennenlernen will, dann gehe ich nicht zum Wifi und sage, ich möchte einen Thomas Graf Kurs buchen bei euch. Ich will nämlich den Thomas Graf kennenlernen. Ja. Dann werde ich sagen, haben wir nicht den Kurs? Ich glaube, sie müssen den besuchen, Zeit mit ihrem verbringen und dann werden sie ihn kennenlernen. Ach Mann, die sind gescheit beim Wifi. Genau, und so ähnlich ist es ja auch, ist es eigentlich bei jeder Beziehung und genauso auch in der Beziehung zu Gott, dass wenn wir Gott weiter kennenlernen müssen, dann müssen wir auch ihn suchen, einen Vertrauensschritt in seine Richtung machen und dann wird er sich weiter uns zeigen. Also das war das, was wir letzte Woche gehabt haben und das ist auch dieser Weg letztendlich zum Segen, den Gott dir geben möchte, dass wir ein Ja auch ihm schenken, ein teilweise auch Vorschussvertrauen. Und was uns auch klar gemacht wurde, zumindest was mir sehr klar geworden ist, jetzt auch in dieser Serie ist, gerade wenn man sich mit Abraham beschäftigt, Gott ist eben ein Gott, der ein bisschen größer als wir denkt. Wir tendieren dazu, wir denken ein Jahr, wenn es lang geht, oder zwei. Und wenn du ein Langplaner bist, fünf. Aber Gott sieht alles, die Geschichte ausgebreitet vor ihm. Zeit spielt für ihn keine Rolle. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und er ist ein Gott der Generationen. Also es geht nicht nur darum, was heute gerade jetzt mit dir geschieht, sondern wie du in Beziehung zu Gott stehst und was das letztendlich für Auswirkungen hat für Generationen. Also das ist das, was mich eigentlich auch sehr fasziniert an dem. Gott ist ein Gott, der viel größer denkt. Er ist x, kannst vergessen dagegen. Das ist so viel x, ja. So large, so groß ist dieser Gott und er denkt so viel weiter als wir. Und das ist etwas, das wir auch lernen dürfen aus dieser Geschichte heraus. Aber wie geht es jetzt weiter mit der Abraham-Geschichte? Er heißt übrigens noch Abraham, wo wir jetzt sind, also nicht Abraham, sondern Abraham. Sein Name wird dann erst später und dann wird vielleicht die Silva dann drauf eingehen. Ich glaube, bei dir ist dann der Switch zu Abraham nächste Woche. Also, wir haben quasi letztes Mal geschaut, ja, da ist diese Aufforderung von Jahwe an Abraham, verlass deine Verwandtschaft, verlass dein Land. Schau mal kurz nochmal rein, 1. Mose, Kapitel 12, den Vers 1, und dann mache ich einen Sprung und wir schauen weiter. Also da war diese Aufforderung, zieh aus deinem Land weg, verlasse deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also eine Riesenherausforderung. Und dann kommt so eine Segensverheißung, ich werde dich zu einem großen Volk machen, ich werde alle Völker durch dich segnen. Und dann kommt Vers 4, der sehr entscheidend ist, Abraham gehorchte den Befehl Jahwes und brach auf. Also er hat wirklich das umgesetzt. Abram war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Seine Frau Sarah und sein Neffe Lot begleiteten ihn. Dann Vers 6 und 7, die sind neu jetzt. Abram durchzog das Land bis zu einem Platz bei Sichem in der Nähe des Wahrsagebaums. Damals waren ja noch die Kanaaniter im Land. Also die hatten so Kultstätten, wo sie den Göttern geopfert haben, wo sie gebetet haben zu ihren Göttern. Und dort ist er jetzt. Und dann Vers 7, dort ließ sich Jahwe von Abram sehen und sagte zu ihm, dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Da baute Abram an dieser Stelle einen Altar für Jahwe, der ihm erschienen war. Sehr gut. Also er ist losgezogen, er ist dort, er ist auf einem Hügel, er baut einen Altar und als Dankbarkeit zu Gott und er feiert sozusagen einen Gottesdienst. So wie wir letzte Woche, ich hoffe, ihr wart motiviert, dann nach der Predigt, ja, Gott ist ein Gott, der segnet, ja, Gott, den kann ich weiter kennenlernen. Gute Nachrichten, wir preisen Gott, wir loben ihn, wir feiern ihn. Die Sache ist immer die mit Gottesdiensten und mit Feiern. Letzte Woche, es ist was zwischen letzter Woche Sonntag und dieser Woche, also diesen Tag jetzt gerade, diesem Sonntag. Wie nennt man das Ding dazwischen? Zwischen? Ja, genau, eine Woche. Ja. Und eine Woche, die ist gefüllt mit was? Arbeit, ja. Stress. Genau. Ihr seid echt lebenserfahren. Das ist dazwischen, genau. Und der Alltag, die Herausforderungen, Arbeit, habe ich ganz stark herausgehört, vielleicht auch Herausforderungen in Beziehungen, mit dem Nachbar, vielleicht ein Konflikt, vielleicht ein Mangel, was auch immer. Also da sind so viele Dinge zwischen diesen Höhepunkten. Und genauso war es letztendlich auch bei Abram. Also er hat jetzt so quasi diesen Gipfelmoment, er baut diesen Altar, und er sagt, jawohl, das Land, das ist so quasi mein zukünftiges Erbe von Gott. Dann kommt aber der Alltag. Und ich nehme euch jetzt ein bisschen mit rein, was dann da alles passiert ist. So in Zeitraffer. Das Erste, was passiert ist, eine Hungersnot bricht aus. Ja, super. Und er muss mit seiner ganzen Sippe nach Ägypten, weil da gab es noch was zu beißen. Dann ist kehrt er zurück, das sind natürlich Jahre vergangen und das ist eben das, was auch so teilweise so ein bisschen, wo wir aufpassen müssen. Das sind Jahre dazwischen oft. Dann kommt er zurück und dann gibt es wieder Zoff und zwar Zoff zwischen den Hirten von Abram und den Hirten von seinem Neffen Lot. Denn obwohl sie den Abstecher nach Ägypten gemacht haben, haben sich ihre Viehbestände vermehrt und sie hatten zu wenig Weideland. Und jetzt mussten die das irgendwie ausverhandeln, was machen wir, damit da jetzt nicht ein großer Streit rauskommt. Also Konflikt, ja, Mangel, Konflikt, witzigerweise Konflikt wegen Überfluss, durch Überfluss wieder Mangel. Also man sieht das volle Programm, ja, weil vielleicht jemand von euch erlebt total Mangel, andere sagt, ich weiß nicht, ich habe Probleme wegen Überfluss, ja. Ich habe zu viele Dinge manchmal, ja, kann eine Belastung werden, zu viel zu haben. Also das Leben ist so vielfältig und genauso war es auch bei Abram. Dann kommt noch was drauf und zwar ein Überfall auf seinen Neffen Lot. Sein Neffe Lot wird von ein paar Armeen, die sich da zusammengetan haben, so ein paar so Könige mit ihren Herren, haben den Lot und alles im Bausch und Bogen mit einbockt. Ja. Zack, den nehmen wir mit. Und der Abram macht dann in einer Nacht- und Nebelaktion, er hetzt hinterher und schafft es tatsächlich mit diesem Überraschungsangriff dieses alles zurückzuholen, den Lot. Übrigens, wenn euch oben heiß ist, sitzt euch weiter oben. Es gibt Klimastufen in unserem Kino, je weiter unten man ist. Heute bin ich klar im Vorteil. Im Winter ist echt kalt da unten und oben warm. Genau, aber nur als Tipp, also fühlt euch frei, auch nach vorne zu rutschen, wenn euch zu warm wird. Überfall, also wir sehen Alltagsstress pur, auch bei Abraham in Zeitraffer, also wir haben Mangel, wir haben Überfluss, Konflikt, also das volle Programm, was eigentlich das Leben so bieten kann. Und wenn man so in diesen Situationen drinsteckt, dann kommen manchmal auch Fragen, gerade wenn du schon jemand bist, der sagt, ja, ich bin mit Gott unterwegs, dann hat man auch so Fragen wie, Gott, bin ich noch richtig auf dem Weg? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Beziehungsweise stimmt das, was du gesagt hast, dass du deinen Segen mir gibst? Also das sind so Fragen, die dann kommen, und auch Abraham hatte seine Fragezeichen. Weil schließlich, überlegt mal, was war das Grundversprechen an Abraham? Land und Family, Kinder. Und er hatte noch keinen Fußbreit Land und immer noch keinen Nachkommen, keine Kinder. Also ich verstehe ihn schon gut, dass er irgendwo da so ein bisschen ins Zaudern oder zumindest ins Fragen kommt. Und da steigen wir jetzt rein. Da schauen wir jetzt genauer rein, was jetzt, wie die Sache weitergeht. Wir sind in Kapitel 15 jetzt, letztes Mal waren wir in Kapitel 12, also es waren jetzt drei Kapitel in Zeitraffer und jetzt sind wir in Kapitel 15 und da steht Folgendes. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Jahwes in einer Vision. Zuspruch braucht man immer wieder. Hab keine Angst, Abraham, ich selbst bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Da erwiderte Abraham, Jahwe, mein Herr, was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben und meinen Besitz und erbt Eliezer von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, wird mich beerben. Kurzer Schnitt, was bedeutet das? Wenn du keine Kinder hattest, gab es die Regelung, dass dein ältester, im Haus geborener Diener sozusagen der Erbe wird. Gute Sache für den Diener. Da kam das Wort Jahwes zu ihm. Nein, er wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst, der soll dich beerben. Darauf führte er ihn ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Er fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Okay, das ist eine Ansage. Abraham reagiert glaubensvoll. Er sagt, Abraham glaubte Jahwe und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Dann sagte er, ich, Jahwe, habe dich aus Ur in Chaldea geführt, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Jetzt kommen die Fragezeichen wieder. Jahwe, mein Herr, erwiderte Abraham, woran könnte ich erkennen, dass ich es je besitzen werde? Die Fragezeichen kennen wir alle. Da sagte er, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Scheinbar werden die Vögel nicht so alt. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Da fielen Raubvögel über die Fleischstücke her, doch Abraham verscheuchte sie. Vers 12. Als nun die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Also Abraham bittet um Bestätigung. Gott, bestätige mal diese Versprechen, weil die sind ziemlich große Versprechen und ich sehe nicht so wirklich die Perspektive, dass diese Versprechen auch erfüllt werden. Okay? Können wir alle nachvollziehen. Vers 8 ist es. Jahwe, mein Herr, erwiderte Abraham. Ich glaube, ich habe es sogar hervorgehoben. Woran könnte ich erkennen, dass ich es je besitzen werde? Und die Antwort, die dann kommt, die ist ja sehr speziell. Das ist dieser Vers mit den Tieren. Ja? Diese Tiere, zerteil diese Tiere. Und Abraham kannte sich aber aus. Und ich möchte es jetzt da ein bisschen so nachsimulieren. Ja? Ich habe hier mitgebracht eine halbe Kuh. Noch eine halbe Kuh. Was war da noch? Helft's mal, Ziege. Hier, Ziege. Schafbock. Ich hoffe, die Gitarre wird nicht blutig. Okay, und dann haben wir hier noch eine Taube und eine junge Taube. Genau. Also, wir haben hier ein in dem Fall nicht blutiges Spalier aus Tierhälften. Und das war die Art und Weise, wie man damals einen Bund geschlossen hat. Da war es dann so, dass die zwei Leute, die einen Vertrag oder einen Bund schließen wollten, die haben sich dann gegenüber aufgestellt. Einer hier und der andere da. Und dann ist man zwischen diesen Tierhälften, und das ist schon eine krasse Sache, also das ist nicht da so nice wie hier, durchgegangen bis zur Mitte, hat sich getroffen, hat sich in die Augen gesehen und wusste, das gilt hier, was wir jetzt vereinbaren, gilt. Und wenn einer da bundesbrüchig wird, dann passiert das da. Und da half dir keine Rechtsschutzversicherung was, weil der andere war im Recht. das da zu machen mit dir. Zwei Teile, whatever, wie auch immer er sich das dann vorstellt. Aber das war ein Vertrags, das ist einmal eine Art und Weise, einen Vertrag zu schließen, oder? Da ist ja, da weiß man, worum es geht. Und ich kann mir vorstellen, als der Abraham das so vorbereitet hat, weil es ging nicht so easy wie bei mir, so zack, zack, sondern das größte Tier war eine dreijährige Kuh. Also da arbeitet man schon an Echtel, um das dann so vorzubereiten. Und ich glaube, da hat er sich Gedanken gemacht dabei. So nach dem Motto, boah, ich habe Fragen, ja, und Gott schließt jetzt wirklich diesen Bund mit mir. Der meint es ernst. Er schließt diesen Bund mit mir. Das ist gut. Aber was nicht so gut ist, ist, wenn ich es verbocke, na, dann bin ich des Todes. Also ich glaube, es war schon vielleicht so eine Mischung aus Freude. Gott macht da was jetzt, weil er will echt das durchziehen. Aber gleichzeitig auch, oh nein, wenn ich das vermassle, dann habe ich echt ein Problem. Nein, wie geht das? Also Abraham wusste um seine Fehlerhaftigkeit, um seine Menschlichkeit, so wie wir. Wir wissen, wir machen Fehler. Alle von uns, wir alle sind letztendlich Sünder, sagt auch das Wort Gottes. Wir sind nicht perfekt. Und darum ist ihm wahrscheinlich nicht ganz wohl bei dieser Sache. Und dann kommt wieder dieses typisch Alltägliche auch hinzu. Da kommen diese Vers 11, ist das die Raubvögel kommen auf einmal. Das ist ja wirklich eine blutige Sache da. Gefundenes Fressen für die Raubtiere und die stürzen herunter und er muss es verteidigen. Also er muss quasi im wahrsten Sinne des Wortes um diesen Vertrag kämpfen mit Gott und diesen Bund kämpfen mit Gott. Und das ist auch etwas, das wir übrigens erleben auch bei uns in der Arbeit in der Gemeinde, wenn wir merken, wenn wir sehen oft, wenn Leute ganze Sache mit Gott machen wollen, einen Bund mit ihm schließen, sagen, ja Gott, ich möchte dir vertrauen, ich möchte mein Leben mit dir gehen, dann kommen die komischsten Hindernisse und Widerstände plötzlich so daher. Also so wie der Alltag alles Mögliche zu bieten hat, gibt es auch einfach an Schwierigkeiten eine ganze Palette an Sachen, die einfach dann daherkommen können. Ja? Von Krankheiten, Unfällen bis zu großen Konflikten, Ähnliches. Auf einmal kommen so Dinge daher und wir merken, es gibt nicht nur Gott, sondern es gibt auch einen Feind, der nicht möchte, dass Menschen sich auf Gott ausrichten, ihm nachfolgen, ganze Sachen mit ihm machen. Da sind Widerstände da. Und da gilt es, um diesen Bund zu kämpfen und sich ganz auf Gottes Seite zu schlagen. Und wir werden gleich sehen, dass es die beste Entscheidung ist, die man nur treffen kann. Vers 12. Als nun die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham, eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Ich glaube, man kann zusammenfassen, Abraham ist einfach fertig. Er ist körperlich erledigt, ich meine, ich verstehe es. Aber auch seelisch, innerlich, boah, zum Zahnbocken. Und so schläft er ein. Und das ist eigentlich kein so guter Zeitpunkt einzuschlafen, weil er ist mitten bei einem Vertragsabschluss. Stellt sich vor, ihr geht zum Autohändler. Wollt ihr ein Auto kaufen? Das Auto nehme ich. Gehen wir zum Unterschreiben. Und dann gehst du zum Unterschreiben und auf einmal... passiert genau das, du schläfst ein. Ganz ein schlechter Augenblick. Ich habe noch nie gehört, dass ein Vertrag zustande gekommen ist mit jemand, Ehevertrag, Mietvertrag, Kaufvertrag, mit jemand, der geschlafen hat. Zumindest rechtmäßig nicht. Aber wir werden gleich sehen, das passiert jetzt gleich. Und in diesem Schlaf hat Abraham einen Traum. Und er ist jetzt quasi in dieser negativen Stimmung eingeschlafen. Und in diesem Traum zeigt ihm Gott, Gott ist auch fair, das könnt ihr auch abspeichern, Gott, wer bist du? Er ist auch fair. Weil er sagt ihm, dass mit diesem, dass du viele Nachkommen haben wirst und dass das Land dir gehören wird, das ist eine lange Sache. Da wird auch viel Leid damit verbunden sein, dass alle Völker dieser Welt letztendlich durch die Nachkommen Abrahams gesegnet werden. Weil das, wir wissen, das geht auf Jesus ganz am Schluss. Und das ist auch schon wieder 2000 Jahre her. Also das ist eine lange und auch leidvolle Geschichte, lieber Abraham, ich will dir das nicht verheimlichen. Und so ist Gott nämlich auch, dass er uns das nicht verheimlicht. Und das finde ich fair, finde ich gut. Gott ist mit uns, aber er sagt nicht, es ist immer nur alles happy-clappy. Heißt nicht, dass er uns nicht segnen will. Aber es gibt auch enorme Widerstände und noch Schwierigkeiten. Und darum ist es so wichtig, dass wir diesen größeren Blick haben und nicht nur in, was ist heute, jetzt gerade, was ist morgen und was ist übermorgen denken, sondern einen weiteren Blick haben. Okay, aber trotzdem, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt für Abraham. Er ist komplett am Semmel, wenn man so, wie man so auf Oberösterreich sagt, er ist komplett am Semmel. Jetzt wäre eigentlich der Augenblick, wo er sagt, Gott, das ist mir alles zu steil. Ich steige aus. Du bist Gott, du kannst es sicher durchziehen, aber ich nicht Gott. Ich fertig. Ende. Ich steige aus. Das Problem, er kann aber nicht aussteigen. Warum? Er schläft. Er kann nicht aussteigen. Jetzt ist es zu spät, er ist eingeschlafen. Und das ist eigentlich, das finde ich so schön. Und ich werde gleich zum Punkt kommen. Ich frage sich, was redet der eigentlich heute da die ganze Zeit? Ich komme gleich zum Punkt. Also, er schläft, er kann jetzt nicht aussteigen. Und dann passiert Folgendes. Vers 17. Als die Sonne untergegangen und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah und wie eine brennende Fackel. Moment, werdet ihr jetzt sagen, da stimmt das nicht. Ich habe doch gerade erklärt, es braucht zwei. Da und da drüben. Das heißt, eigentlich auf einer Seite müsste Gott stehen und auf einer anderen Seite müsste Abraham stehen. Aber was macht Gott? Er zieht das alleine durch. Er macht quasi einen einseitigen Bund mit Abraham. Während der schläft, beziehungsweise vielleicht in dem Moment so die Augen so ein bisschen aufmacht und sieht, Feuer zieht da so durch. Was ist jetzt? Abraham braucht eigentlich zu diesem Bund nichts hinzuzutun, außer da zu sein und zu staunen letztendlich. Vers 18, so schloss Jahwe damals einen Bund mit Abraham und versprach ihm, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den großen Euphratstrom. Der Punkt ist folgender, wenn ich das so sehe, Gott ist so gnädig. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Das ist auch so dieses Predigt zu Gott, das ich euch mitgeben möchte. Gott ist so gnädig. Wir werden uns auch im Zuge dieser Serie, in dieser Sommerserie auch noch mit dem beschäftigen müssen, mit dem Feuer Gottes, mit dem Opfer auch. Wir werden uns damit beschäftigen müssen, auch Gott ist ein Gott, der auch zornig werden kann. Damit müssen wir uns auch auseinandersetzen. Aber letztendlich sehen wir hier ganz, ganz stark diese große Gnade Gottes, die auch schon durchgeblitzt ist beim Teil 1 von der Silber mit dem Vater. Gott stellt sich als Vater vor. Also Gott ist so erstaunlich. Ich habe geschrieben, Amazing Grace, dieses bekannte Lied. Erstaunliche, verblüffende Gnade. Der schließt einen Vertrag mit einem schlafenden Mann. Der bricht die Regeln. So war das nicht gedacht damals. Aber er macht es. Gott macht solche Dinge. Weil Gott wusste schon von Anfang an, als er dich und mich geschaffen hat und all unsere Vorfahren und all die nach uns kommen, dass diese Leute fehlerhafte Menschen sind. Dass er einen Plan bräuchte, um uns zu retten. Weil wir uns nicht selbst retten können. Weil wir schlechte Vertragspartner sind. Weil wir immer wieder den Bund brechen und gröbere Fehler machen und kleinere Fehler machen. Und darum musste Gott in die Bresche springen. Damals schon. Im ersten Teil der Bibel. Im Alten Testament. Damals schon. Und er tut das bis heute. Und er hat es ganz besonders eben auch bewiesen am Kreuz. Und das ist letztendlich pure Gnade. Und das nimmt ganz viel Druck raus. Gott sagt, ich bin der Retter, nicht ihr. Ich bin der Ermöglicher und nicht ihr seid der Ermöglicher. Er ermöglicht letztendlich die Beziehung zu ihm, dass wir die Beziehung zu ihm haben können, dass Abraham einen Bund mit ihm schließen kann, eine Beziehung zu ihm haben kann, eine vertrauensvolle Beziehung. Was Abraham getan hat, er hat gesagt, ja, okay Gott, ich check's nicht ganz, wie deine Pläne umgesetzt werden können. Ich check dich selbst auch nicht ganz, aber ich gebe dir eine Chance. Ich gebe dir eine Chance, dir mir mehr und mehr zu zeigen, wer du bist, wie du bist. Das ist Vertrauen, das ist Glaube. Und wenn Glaube, wenn so ein Glaube, wenn wir dem Gott schenken, dann kommt er uns extrem gnädig entgegen, extrem gnädig. Und das ist das, was ich euch einfach so mitgeben möchte an diesem Tag. Und passt gut zu einem Fest, oder? Ist durch Gnade, dass wir da sein dürfen, jeder von uns heute, dass unser Herz schlägt, dass du lebst. Das ist Gnade. Dass wir gemeinsam feiern können, ist Gnade. Gott ist gut. Er ist gnädig. Und letzte Woche habe ich ihm erklärt, dass dieser erste Teil der Bibel, der uns manche Rätsel aufgibt auch, aber genauso der zweite auch, aber dass es nicht zwei Götter sind, die beschrieben werden, sondern dass es ein Gott ist. Ein Gott der Bibel. Und darum wird diese Geschichte von Abraham auch aufgegriffen im zweiten Teil, im Römerbrief. Da möchte man noch ganz kurz zum Abschluss reinschauen. Das zeigt einfach, es hat mit uns zu tun, auch was da passiert ist. Da steht, obwohl nichts mehr zu hoffen war, gab er, also gemeint ist Abraham, die Hoffnung nicht auf und glaubte, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen würde. Denn er hatte ihm gesagt, das ist dieses Zitat, von dem wir es ja gerade gelesen haben, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Dann Vers 21, er war sich völlig gewiss, dass Gott auch tun kann, was er verspricht. Eben darum wurde ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Dass Abraham der Glaube angerechnet wurde, steht aber nicht nur seinetwegen in der Schrift, sondern auch unseretwegen. Jetzt kommen wir zu uns. Auch uns wird der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet werden, weil wir auf den vertrauen, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der ausgeliefert wurde wegen unserer Verfehlungen und auferweckt wurde für unseren Freispruch. Dass wir gerecht vor Gott stehen können, ist nicht unser Verdienst. Auch das ist Gottes Verdienst. Wieder sehen wir einen einseitigen Bund letztendlich, wo wir dann entscheiden können, möchte ich dem vertrauen, ja oder nein. Aber der Bund ist, dieses Angebot, das Christus am Kreuz gemacht hat, das ist für alle Menschen da. Es liegt nur an uns, ob wir diese amazing grace, diese erstaunliche Gnade, ob wir die annehmen wollen, ob wir diesem Gott unser Vertrauen schenken. Aber Fakt ist, Gott ist erstaunlich gnädig. Und damit komme ich zum Abschluss, was bedeutet das für die Praxis letztendlich? Als ich die Geschichte von Abraham las, da ist mir aufgefallen, dass er nicht nur an diesem einen Berg, wo ich heute berichtet habe, ein Altar gebaut hat, dass er mehrere Altäre gebaut hat. Immer wieder hat er das gemacht. Und das war eigentlich immer so, wenn er so einen Moment hatte, aha, das ist ein Gott, der ist hinter mir. Das ist ein Gott, der ist gnädig. Ein Gott, der sich mir immer mehr zeigt und ein Gott, der einfach unermesslich groß ist. Weil der Altar ist was anderes wie ein Denkmal. Ein Denkmal, das baut man einem Menschen oder das baut man sich selbst. Aber ein Altar, den hat er für Gott gebaut, um Gott die Ehre zu geben, nicht sich selbst. Weil er wusste, alles was er ist, was er hat, es ist letztendlich Gnade. Es ist von Gott. Und darum gibt er Gott die Ehre und preist Gott und feiert Gott. Und das ist auch letztendlich das, was unser Leben kennzeichnen sollte, dein Leben kennzeichnen sollte, dass wir wissen, es ist nicht unser Verdienst, es ist letztendlich so viel Gnade, es ist alles Gnade, was wir haben. Und wir geben bewusst Gott die Ehre dafür. Wir preisen ihn. Auch wenn sich andere denken, ja warum? Aber wir preisen ihn, weil wir erkannt haben, Gott, du bist so gnädig. Du bist der Gott der Generationen. Du schreibst Geschichte. Und das ist ja auch das Interessante an der Bibel. Das ist nicht eine Geschichte, die losgelöst ist, ein Märchenbuch, sondern das ist ja in der Zeitgeschichte verankert, all diese Geschehnisse. Sind nicht irgendwo losgelöst, sondern haben da ihren Sitz. Also die praktische Auswirkung ist letztendlich, dass wir Gott loben und preisen und das macht doch was mit uns. Es erdet uns, es macht uns letztendlich auch demütiger, weil wir nicht in diese Schiene reinkommen, hab mal ich alles erarbeitet. Ich. Sondern ich schaue auf zu Gott und hilft uns auch, dass wir nicht über andere urteilen, passiert uns oft genug trotzdem, aber das sollte uns eigentlich demütig machen, weil wir erkennen, was soll ich im Bund mit Gott schließen? Das funktioniert nicht so gut. Kann ich eigentlich nicht wirklich, aber er macht's mit mir. Er schenkt mir so viel Gnade und darum möchte ich vorsichtig oder möchte ich eigentlich gar nicht die anderen verurteilen, weil wir alle fehlerhafte Menschen sind, alle Sünder sind. Also da müssen wir ganz vorsichtig sein, hat Jesus auch gesagt. Richtet's nicht, dass ihr nicht selbst gerichtet werdet. Also es macht uns zu Lobpreisern letztendlich und das wollen wir jetzt auch in Kürze machen. Also Thomas kann sich dann eh schon parat machen. Wir wollen Gott loben und preisen. Es erdet uns, es macht uns demütig, weil wir erkennen, wir sind letztendlich auch große Beschenkte. Und es fordert heraus, Vertrauen zu schenken. Also wenn du Gott noch nicht dein Vertrauen geschenkt hast, dann ist es auch die Herausforderung an dich, diese Begebenheit mit Abraham, letztendlich diese Gnade Gottes, ist eine Herausforderung zu sagen, ja, ich vertraue dir. Ich schenke dir mein Vertrauen. Du sollst Jahwe sein in meinem Leben. Du sollst der Gott sein, der sich mir auf dem Weg erweist. Und das ist ja auch das, was Jesus getan hat. Er geht hin zu diesen potenziellen Jüngern und er sagt, folgt mir nach. Schaut, wie ich bin. Schaut, wer ich bin. Der ich bin. Der Gott, der sich uns erweist auf dem Weg. Also das ist die Praxis und eine exzellente Möglichkeit, eben das zu verinnerlichen. Und darum ist uns auch der Lobpreis so wichtig. Auch. Das ist ein zentraler Teil unserer Gottesdienste, weil wir Begnadigte sind. Und wenn du begnadigt wirst, dann feierst du den, der dich begnadigt hat. Logisch, oder? Und das wollen wir jetzt tun. Gott sozusagen im Geist an Altar bauen und sagen, Gott, wir preisen dich, du bist ein gnädiger Gott. Und ich lasse mal dieses Spalier so symbolisch da, weil ich glaube, es erinnert uns, warum wir Gott Lieder singen, warum wir ihm die Ehre geben. Und ich möchte einladen zum Gebet. Im Nebenraum kannst du Gebet empfangen während dieser Zeit, wenn du möchtest. Auch online gibt es ein Gebetsangebot. Gibt es kein Gebetsangebot heute, sorry. Ihr müsst selbst beten. Und das ist gut, das geht nämlich ganz ohne Priester. Direkter Zugang zu Gott. Die Standleitung, die steht. Du kannst zu diesem gnädigen Gott selbst beten, ihm begegnen, ihn loben und preisen, da wo du bist. Dich hinknien vor deinem Bildschirm und ihn loben und ehren. Ich schließe mit Gebet. Unser Gott ist erstaunlich gnädig. Vater im Himmel, ich preise dich. Du bist ein gnädiger Gott. Danke für diese so eindrückliche Geschichte von Abraham, der schläft und du schließt einen Bund mit ihm. Wow, wir sind begeistert von dir und wir wollen dich ehren mit unserem Leben. Wir wollen dir danken an diesem Tag. Öffne unsere Herzen, schenk uns Vertrauen, dass wir dir mehr und mehr vertrauen, auch wenn wir noch nicht sehen, was du uns verheißen hast. Auch wenn Schwierigkeiten da sind, dass wir trotzdem an dir festhalten und du dich uns mehr und mehr als der erweist, der du bist. Der ich bin, der große Gott der Generationen, der gnädige Gott. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.